Warum ist Vorsorge so wichtig? Also nicht erst seit den Empfehlungen der WHO 2014 wissen wir ja, dass wir die Anstrengungen in Prävention deutlich verstärken müssen. Unisono sagen ja alle, OECD, WHO, London School of Economics Studie im Vorjahr, dass die Gesundheitsausgaben, die derzeit in Österreich bei 2% liegen, auf 7-8% gesteigert gehören. Ja, nicht zuletzt auf Initiative und Unterstützung durch die Union, die ja hier vertreten ist, ist es gelungen, diesen Bereich eben der KFA deutlich auszuweiten in den letzten 6 Jahren. Und wie ich halt vor 6 Jahren die Stelle angetreten habe, war natürlich hier die Überlegung, wo hier ein großer Nutzen ist bei den Vorsorgemaßnahmen. Und ich bringe da immer ganz gerne am Anfang eben eine Studie von dem Institut, dem Lehrstuhl für Prävention, der Professor Ulla Walter. Das ist natürlich schwierig zu messen im ökonomischen Sinn, Vorsorgemaßnahmen. Die Kausalzusammenhänge sind sehr komplex, aber es gibt eben diese Publikation und ich bringe das immer ganz gerne am Anfang. Betriebliche Gesundheitsförderung, 1 Euro, den man investiert, bekommt man 2-6 Euro an Return on Investment. Gesundenuntersuchung, 1 Euro, spart man 3 Euro in der Akutbehandlung. Ja, aber wie gesagt, die Kausalzusammenhänge sind komplex. Bei der Vorsorgekoloskopie kann man sich das schöner rechnen. Da gibt es ja die Registerdaten von Deutschland, 4 Millionen Endoskopien, 26 Vorsorgekoloskopien verhindert man einen Darmkrebs. Da kann man sich die Krankenbehandlungen und die indirekten Kosten aufgrund volkswirtschaftlicher Ausfälle berechnen. Und da kommt man auf eine klare Zahl. Hier ist das sicher komplexer. Aber dennoch sind wir gefordert, als Mediziner zu überlegen, wo eben hier ein großer Nutzen ist. Und der Vortrag ist eben nach diesen Schwerpunkten unserer Abteilung eingeteilt. Zuerst rede ich eben über den internistischen Schwerpunkt unserer Abteilung. Zweites Thema ist dann ein Spezialthema, was damit zusammenhängt, eben Messung der Arteriensteifigkeit. Und dann komme ich eben auf einen arbeitsmedizinischen Schwerpunkt zu sprechen. Zum internistischen Schwerpunkt. Wir sterben weiterhin an den Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind die Zahlen eben vom Vorjahr von Eurostat, basierend eben auf den Todesursachen nach den Diagnosen 2016 für Österreich. Und man sieht, bei den Frauen stirbt jede zweite eben an Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiterhin. Bei den Männern ist es eben der größte Anteil. Das ist auch recht interessant, wenn man sich anschaut, diese WHO-Publikation 2014, die da eben auch eben Länderprofile für die OECD-Staaten zeigt und da ist eben für Österreich war das damals noch eben an Risikofaktoren über 40% im Erwachsenenalter Raucher, 20% Adipositas und da gibt es so eine theoretische Berechnung von der WHO, speziell für Österreich, 2/3 quasi der Atherosklerose-Erkrankungen könnte man eben mit Prävention verhindern. Und das ist natürlich eben schwierig zu messen, aber es gibt eben diese theoretischen Berechnungen, so auch eben von einer Österreicherin von Statistik Austria, Dr. Leitner, die hat das eben 2007 publiziert. Es gibt dieses Maß Cost-Deleted Life Expectancy, wenn wir Erkrankungen ausschalten können, wie viel wir an Lebenserwartung dazu gewinnen würden. Und bei den Herz-Kreislauf-Erkrankungen wären das eben 6-10 Jahre Frauen und Männer, ist ein theoretisches Maß, aber das passt auch sehr gut zur internationalen Literatur. Hier ist es ein bisschen anders dargestellt, aber im Prinzip sind es die gleichen Zahlen. Sie haben hier die Lebenserwartung vom 50. Lebensjahr weg, von einer vielbeachteten Publikation, Top-Publikation eines internationalen internen Journals von knapp über 10 Jahren. Und hier ist es noch stratifiziert, die Lebenserwartung nach niedrig, mittel und hoher Physical Activity und hier ist wieder der graue Balken, der dann eben mit Ausschaltung von den Herz-Kreislauf-Erkrankungen diese 7 Jahre ungefähr ausmachen würde. Also das heißt, die Vorsorgeuntersuchung, wie wir es betreiben, ist sicher ein Schwerpunkt, dass wir im Rahmen der Vorsorgeuntersuchungen Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erkennen und im Zuge dessen eben hier mit speziellen Angeboten, Maßnahmen, die dann noch im Detail näher erläutert werden, hier mit Lebensstil oder Medikamenten eben versuchen, die klassischen Risikofaktoren zu behandeln. Bei uns ist es auch so, dass zwei Termine sind. Beim ersten Termin ist eben die Blutabnahme, Untersuchung, EKG. Und beim zweiten Termin bekommt jeder Klient, jeder Patient eben seinen Arztbrief, wo wir auch eben eine Risikoeinschätzung entsprechend nach dem Herz-Kreislauf-Erkrankungsrisiko beinhaltet ist. Es geht also um diese klassischen Risikofaktoren. Wir haben unsere Broschüren auch, wenn Sie es interessiert, mit den Angeboten. Und sind hier die auch, wir haben drei Sportwissenschaftler mittlerweile im Team. Es ist ein großes Team auch an Psychologinnen. Wir haben die Möglichkeit, eben hier mit den Behandlungen zu beginnen oder halt auch dann über die interne das weiter eben die Behandlung quasi zum Beginnen. Das ist halt der Vorteil, dass bei uns quasi wir recht schnell eben beim zweiten Termin schon mit diesen Präventionsmaßnahmen beginnen können oder eben Sekundärpräventionsmaßnahmen, wenn halt Erkrankungen schon entsprechend vorliegen. Sie hören das, also ich werde jetzt nicht weiterreden, weil Sie hören dann, ich möchte nicht die Dr. Wurschläger kannibalisieren quasi von den Folien, weil Sie hören das dann im Detail eben mit der Prädiabetesambulanz, was wir hier für Maßnahmen eben haben. Ja, zum zweiten Schwerpunkt, was jetzt mit dem internistischen Schwerpunkt zusammenhängt, Messung der Arteriensteifigkeit. Das ist auch sozusagen so ein spezielles Maß. Da gibt es diesen Index, Cardio Ankle Vascular Index, ein Vorhersagemaß eben für das Erkranken an Atherosklerose. Und im Prinzip wurde das halt von einem Japaner publiziert und dann später seit 2011 oder 2012 von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie wurde das dann übernommen, dass man das eben bei Hypertonie quasi inkludieren sollte. Wir machen das eben, wenn im Zuge der gesunden Untersuchung Bluthochdruck ist, gibt es eben die Möglichkeit, beim zweiten Termin gleich die Arteriensteifigkeitsmessung durchzuführen. Es gibt auch einen Österreicher, einen Kardiologen von Graz, der sich damit beschäftigt. Schaut so aus, als ob das eben ein kumulatives Maß ist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, was eben ein besseres Vorhersagemaß ist als jetzt der klassische Karotis-Ultraschall. Und ich zeige jetzt einfach nur kurz die Publikation. Das ist die internationale Publikation, wo es eben hier um diese auertale Pulswellengeschwindigkeit geht, wo es eben einen Grenzbereich gibt, ab dem man dann halt schärfer quasi mit Bluthochdruck die Zielwerte einstellen muss. So schaut das aus. Das ist ein Gerät quasi vom Professor Harri Lindholm. In Finnland haben sie eigentlich recht viel früh begonnen eben mit diesen Messungen. Das ist ein Foto in Finnland, aber wir haben eigentlich das gleiche Gerät bei uns im Gesundheitszentrum und noch zwei andere Geräte. Sind zwei verschiedene Firmen, aber im Prinzip ist die Messung ähnlich und das Ergebnis ungefähr das gleiche. Ja, zum dritten Schwerpunkt, okay, es sind sehr viele Damen und Herren von der Gewerkschaft hier und sehr viele Arbeitsmediziner hier, brauche ich jetzt nicht groß sagen, dass die psychischen Erkrankungen im Steigen sind, psychische Ursachen im Steigen sind. Da gibt es sehr viel Diskussion, ist das jetzt die Arbeitswelt, die sich verändert, gibt es arbeitsmedizinische Literatur, dass die Halbwertszeit vom Wissen kürzer ist, dass die Digitalisierung halt zu Anstrengungen führt bei den Arbeitnehmern, dass eben hier durch Globalisierung bestimmter Leistungsdruck bei den Arbeitnehmern ist. Es gibt aber auch Publikationen von der OECD, dass hier Psyche als Stigma ein bisschen wegfällt und dass das halt auch eine Ursache ist, warum hier ein Sammelsurium von psychischen Erkrankungen im Steigen ist. Jedenfalls kann man das ja mit den Ursachen für Frühpensionierungen und Ursachen der Krankenstandsstatistiken klar belegen. Ich finde das recht beeindruckend im Zuge der Vortragsvorbereitung, die Zahlen, die Sie hier sehen, das ist von der London School of Economics, von der Sozialversicherung, eben die aktuellen Zahlen von 2017 ist das publiziert, kann man im Netz abrufen. Und wenn Sie sich anschauen, Berufsunfähigkeit, Invalidität und Reha-Geld, die Zahlen von 2016, die 2017 ausgewertet wurden, quasi jeder zweite Euro geht im Bereich psychiatrische Erkrankungen, psychische quasi Erkrankungen als Ursache. Also das ist sicher der Grund, warum die Stadt Wien und die Österreich sich in Wahrheit nicht leisten kann. Sie sind also gefordert, hier entsprechende Antworten zu geben. Und es gibt auch eben diese andere Herangehensweise, wie jetzt vorher mit Lebenserwartung, dass man sagt, Lebensqualität, wie viele Lebensjahre wir durch Lebensqualität beeinträchtigt verlieren. Und hier sind die Herz-Kreislauf-Erkrankungen an Stück, die Nummer 2 der Torte. Und Sie sehen, hier ist der große Einfluss eben bei einem Sammelsurium von neuropsychiatrischen Störungen. Das ist auch schon ein bisschen ältere Publikation, die eben viel beachtet war in Lancet. Ja, also unsere Antwort darauf, auf diese Entwicklung, war, dass wir eben hier Maßnahmen im Bereich der Psyche entwickelt haben, auf drei Ebenen. Zum ersten ein generelles Online-psychosoziales Screening, was wir eigentlich bei uns bei den gesunden Untersuchungen implementiert haben. Da geht es um eine bessere Diagnostik. Dann Ebene 2, eine Stressfachambulanz mit Board-Meetings. Da ist der Sinn, dass wir hier eine bessere Therapie bieten. Und Ebene 3, dass wir eben auf Basis von Reihenuntersuchungen vor Ort eben schon entsprechende Angebote haben. Und hier geht es um eine bessere Frühdiagnostik. Ja, also zum psychosozialen Screening. Das Sie sehen hier das psychologische Team eben im Gesundheits- und Vorsorgezentrum. Das läuft so ab. Bei der Vorsorgeuntersuchung haben die Klienten das Angebot, dass sie eben einen Lebensstil-, Stress-, Depressions-Fragebogen ausfüllen. Zum zweiten Termin, wo der Patient dann vom Arzt eben seinen Arztbrief erhält, gibt es dann auch schon eine Auswertung. Und wenn hier eben Themen sind, das kann niederschwellige Raucherentwöhnung sein, eben bis zu Verdacht auf Depressionserkrankungen, gibt es hier eben dann die Angebote weiter eben bei uns in der Stressambulanz. Ich zeige Ihnen zumindest hier ein Beispiel für eine Auswertung. Das ist jetzt eben quasi nach dem Freudenberger 12-Stufen-Modell bezüglich Stress die Auswertung. Man muss sich das so vorstellen, das sind diese 12 Stufen. Und wenn hier die blaue Linie über die strichlierte Linie hinausgeht, wäre hier ein auffälliger Befund halt in Stufe 2, also jetzt noch nicht wahnsinnig beeinträchtigt, verstärkter Einsatz bei der Arbeit. Okay, das trifft wahrscheinlich so viele zu, wenn man das jetzt hier im Auditorium ausfüllen würde. Also wenn das halt dann 6, 7 und so weiter gehen würde, wäre das natürlich dann schon auffällig. Wir haben das auch programmieren lassen, man kann das eben unter dieser Internetadresse entsprechend ausfüllen, dauert 15 Minuten und kriegt halt sozusagen eine automatisierte Auswertung mit dem Angebot eben dann zu uns zu kommen. Das Ganze haben wir 2014 eben schon validiert. Also wir konnten zeigen, erstens, dass das ein valider, reliabler Fragebogen ist. Zweitens haben wir auch uns angeschaut, von den 1500 Patienten, die das ausfüllen und zu uns kommen, wer ist denn das, der dann vermehrt zum Coaching kommt? Und da konnten wir zeigen, es sind die, die eben bei Stresserkrankungen Auffälligkeiten haben, die bei Depressionserkrankungen Auffälligkeiten haben oder Gewalterfahrung. Das ist auch noch so ein Item, was hier im Fragebogen drinnen ist. Dann geht es eben weiter mit den Angeboten in der Stressambulanz. Ja, hier ist zuerst, also sind eine Ärztin ist da von der Stressambulanz. Das läuft zuerst bei den allgemeinen Medizinern, die speziell in der Psyche ausgebildet sind und hier mal eine strukturierte Anamnese machen und eigentlich dann triagieren. Entsprechend, wir haben eigentlich am Mittwoch immer unsere Board-Sitzungen, wo wir halt die Patienten durchgehen und wo wir dann halt mit dem Professor Pizarro, der das nachher vorstellen wird, wo es darum geht, wer kriegt welche Interventionsmaßnahme, wo wir ausgearbeitet haben, halt psychologisch. Das kann reichen von, sage ich jetzt, der Biofeedback oder bis MBSR, also Mind-Based Stress Reduction Gruppen und eher natürlich Psychopharmakotherapie. Im Prinzip, ja, kurz erwähne ich noch, das kommt dann eh auch noch detaillierter im Vortrag von dir. Im Prinzip haben wir eine Vorstudie gehabt bei Radiosymphonieorchester-Personen, wo wir eben hier akute Biomarker identifizieren konnten, die eben bei akuter Stressbelastung ansprechen. Für uns war das jetzt sehr interessant bei unseren chronischen Stresskollektiv, stressassoziierte Erkrankungen, also es sind vor allem Depressionserkrankungen, Angsterkrankungen, affektive Erkrankungen, die da zu uns kommen. Und hier konnten wir eben auch zeigen, dass bestimmte Biomarker hier ansprechen und auch dann mit Therapiemaßnahmen entsprechend gesenkt werden. Und das ist jetzt recht spannend. Gestern haben wir eigentlich die Nachricht gekriegt von einem Nature Publishing Journal, dass wir da jetzt in der dritten Runde sind und sind wir eigentlich guter Dinge, dass wir das jetzt in 3 Wochen publiziert haben werden. So, das ist das Team der Stressambulanz mit Psychiatern, Allgemeinmedizin und Psychologie. Und das zeige ich jetzt zumindest noch. Im Prinzip finde ich das ein tolles Ergebnis. Es gibt diesen, also wir können zeigen, es kommt dann im Detail nachher, ich möchte jetzt den nicht Kannibale sein für dich, Lukas, aber im Prinzip gibt es diese Self-Ratings, also die eigenen subjektiven Bewertungen der Patienten, die besser werden. Es gibt eben auch diese klinische Fremdbeurteilung durch den Psychiater, die besser wird. Sie sehen hier auf der Skala einen CGI-Score, also einen klinischen Score, der in der Psychiatrie verwendet wird. Der geht von 1 bis 7. 7 ist halt, wenn der Patient sehr betroffen ist. 1 ist, wenn quasi ein unauffälliges Ergebnis. Und man sieht hier bei 185 Patienten im Laufe der Monate der Therapie, wie das schön im Schnitt runtergeht mit dem Mittelwert, wo das natürlich höchst signifikant sich bessert. Also das war für uns spannend, dass einerseits die Selbstbeurteilung besser wird, die Fremdbeurteilung durch den Psychiater besser wird und auch die Biomarker besser werden. Ja, Ebene 3 sind die reinen Untersuchungen vor Ort, auf Wunsch der Dienststellenleitung, auf Vorschlag der Belegschaftsvertretung bei Auffälligkeiten. Sonja Spies kann das am besten sozusagen berichten, die Kooperation mit der MA3, wo wir halt dann ausrücken in die bestimmten Dienststellen. Und ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, ich habe das gut, mein Zeitbudget eingehalten, kommt zum Ende des Vortrags, sind sehr viele Arbeitsmediziner und Belegschaftsvertreter da, also endet mit einem Appell, bitte sagen Sie Ihren Mitgliedern und Arbeitnehmern von unseren Leistungen. Danke.